Ja, hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Heute nehmen wir hier eine ganz besondere Folge auf. Wir sind nämlich nicht im heimeligen Tonstudio in Düsseldorf, sondern zum ersten Mal live vor Ort hier auf der Hörcareer, der Frauenkarrieremesse in München. Ja, neben mir sitzt jetzt Anne Connelly, die ehemalige Deutschlandchefin von Morningstar und Gründerin des Frauenfinanzportals HerkMoney. Jetzt hatte ich fast
nicht HerkCareer
gesagt. Nicht HerkCareer, HerkMoney. Wichtiger Unterschied. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Georg.
Ja, Anne, wir sind auf einer Frauenkarrieremesse und du bist Expertin für Frauenfinanzen, aber natürlich nicht nur für Frauenfinanzen. Ich habe schon gesagt, du warst lange Jahre Deutschlandchefin von Morningstar. Der ein oder andere wird das Unternehmen vielleicht kennen, der sich mit Geldanlage befasst. Es ist ein Unternehmen, das Fonds bewertet und ETFs bewertet und da ein Informationstool zu anbietet. Und genau darum soll es heute in der Folge auch gehen. Wir wollen sprechen darüber, wie Anlegerinnen und Anleger sich im Dschungel der ETFs zurechtfinden können und wie sie gute von schlechten ETFs unterscheiden.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wurden die erfolgreichsten Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Zeit eigentlich zu dem, was sie sind? Was sind ihre Erfolgsgeheimnisse? Hören Sie mit uns hinter die Kulissen in Chefgespräch, Deutschlands erstem True Success Podcast. Meine Wirtschaftswoche-Kollegin Varinia Bernau und ich, Konrad Fischer, gewähren Ihnen exklusive Einblicke in Unternehmen und die Menschen dahinter, analysieren faszinierende Lebensläufe und vermitteln wertvolle Karrieretipps. Hören Sie rein, Chefgespräch, auf vivo.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, wir haben eben im Gespräch schon über deine Karriere gesprochen. Du bist ja seit den 80er Jahren in der Finanzbranche, hast ganz viel erlebt. Den Dotcom-Crash, die Finanzkrise, vor zwei Jahren den Corona-Crash. Und jetzt haben wir dieses Jahr wieder so ein sehr, sehr schwieriges Jahr an der Börse mit steigenden Zinsen, Asset-Klassen verlieren auf breiter Front. Wie würdest du das Jahr 2022 einordnen in dieser Liste von Krisen?
Ja, zunächst muss man sagen, es ist ja immer irgendwas. Ja, und jetzt ist eben das. Ja, und es ist Ukraine-Krieg, wie du hast das Szenario beschrieben. Und es ging den Börsen, ging es ja lange nur in eine Richtung. Ja, da waren sie auch skeptisch, wie lange kann es noch gut gehen. Und jetzt haben wir eben so ein bisschen so einen schleichenden Crash und einen Shift auch in der Branche und in den Börsen geschehen. Aber das ist der Lauf der Dinge. Also ich hatte es ja vorhin auch schon erwähnt, ich habe ja lange bei Pioneer Investments, heute Amundi, gearbeitet. Die haben ja einen Fonds, den gibt es seit 1928. Ja, und an diesem Fonds, der auch heute noch, den heute immer noch gibt, kann man ja sehr schön die Verläufe sehen, ja, dass der Zweite Weltkrieg war, die Ölkrisen, alles, ja, es gab ja verschiedene Szenarien, die Finanzkrise 2008, da haben sich die Börsen immer wieder gefangen, ja, und so wird es auch dieses Mal wieder sein, und deshalb bin ich persönlich da recht entspannt und denke mir, hey, es ist immer irgendwas.
Das wird auch vorübergehen. Jetzt habe ich gesagt, ja, das Umfeld ist sehr schwierig. Der ein oder andere wird vielleicht überlegen, das Portfolio ein bisschen umzuschichten. Oder das soll es ja auch geben, dass es neue Leute gibt, die sich an die Börse trauen. Und ein ganz beliebtes Mittel dafür sind natürlich börsennotierte Indexfonds, ETFs. Die Branche hat geboomt in den letzten Jahren oder eigentlich schon seit Anfang des Jahrtausends mehr oder weniger. Aber sie ist auch immer unübersichtlicher geworden. Das heißt, es gibt ein immer breiteres Produktangebot. Wenn ich jetzt einen DAX-ETF oder einen ETF für deutsche Aktien kaufen möchte, dann habe ich da eine riesige Auswahl. Wie kann ich mich denn als jemand, der jetzt vielleicht nicht so das Fachwissen hast wie du, in diesem Dschungel an Indexfonds überhaupt orientieren?
Also wir haben ja sehr viel mit den Frauen zu tun, aber die These gilt auch für Männer. Ja, bei HerkMoney haben wir ja hauptsächlich das Klientel der Frauen, die meistens Anfängerinnen sind. Ja? Also genau die Personen, die du ansprichst. Und wir empfehlen dann immer, dass man einfach erstmal bevor man überhaupt investiert, muss man dazu sagen, erstmal noch ein paar Schritte zurückgeht, ne? Und zu gucken, wie bin ich denn eigentlich aufgestellt? Habe ich meine notwendigen Versicherungen? Habe ich einen Notgroschen aufgebaut? Und gucke ich mir die Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge an, bevor ich dann überhaupt eine Strategie konzipiere? Das muss man nämlich dazu sagen, weil man sollte sich schon einen Plan machen. Ja? Und wir Frauen, wir lieben ja Listen. So, und das ist jetzt mal die erste, diese fünf Schritte, bevor du zum Investieren kommst. Dann ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, was möchte ich damit erreichen? Möchte ich jetzt, nehmen wir mal das Beispiel für die Altersvorsorge, ich habe 20 Jahre Zeit und möchte vielleicht eine kleinere Einmalzahlung machen, mal 5.000, 10.000 Euro und dann möchte ich einfach monatlich sparen, weil ich ja schon so schlau war und mir vielleicht meine Rentenlücke ermittelt habe. Ja, die, wie wir wissen, bei Frauen deutlich höher ist als bei Männern, weil Männer ja immer noch 40% mehr Rente bekommen als Frauen. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann ist es, denke ich, eine ganz gute Idee zu sagen, ich fange einfach mit einem breit gestreuten Produkt an. Bei breit gestreut meine ich eher breit gestreuten ETF. Weltweit anlegen, das ist immer so eine bevorzugte Variante für Einsteiger, dass man sagt, damit fange ich einfach mal an, mache mir mal die Füße nass und dann schaue ich einfach mal weiter.
Das klassische Beispiel ist ja der MSCI World, ja. Aktien-ETF. Glaube ich, 23 Industrieländer, ungefähr 1600 Aktien drin.
Genau.
Aber MSCI World ETF ist ja nicht gleich MSCI World ETF. Es gibt verschiedene Varianten. Wie kann ich mich orientieren? Und es gibt vor allem ganz viele Anbieter.
Das ist korrekt. Also wichtig wäre, ist, man macht sich natürlich ein Depot aus, vorausgesetzt, ja. Und dann kann man das recherchieren. Wer selber schauen möchte, kann das bei Brokern machen, logisch, bei Morningstar oder bei Hermann Egger sichten wir das Feld regelmäßig, wie ihr das ja wahrscheinlich bei der Vivo auch macht. Und da ist erstmal zu sagen, wenn man sich sagt, der MSCI World ist der Index, der mich interessiert, dann kann ich das filtern. Ich sage jetzt mal, wenn ich bei einem Online-Broker bin, wie keine Ahnung, Consors, ING, Scalable, Trade Republic. Und dann kommt eine ganze Liste, wie du gesagt hast, mit verschiedenen Anbietern. Und dann ist aus meiner Sicht wichtig zu gucken, was sind die Kosten? Weil das fällt mir dann schon auf, wenn du dann diese Listen anschaust, wo eigentlich ein Produkt dasselbe macht, ja, dann doch nochmal unterschiedliche Kosten erhoben wird. Und die kann man in der Spalte, die nennt sich TER, Total Expense Ratio, recht schön ablesen, was so die Kostenbelastung sind. Und das wäre für mich ein ausschlaggebender Faktor in einem so Austausch Produkt wie ein MSCI World Index Produkt. Da würde ich mich an den Kosten orientieren. Ich würde auch noch mal nach Volumen schauen. Ja, diese sind eh meist hochvolumige Produkte. Ja,
warum ist das Volumen wichtig?
Naja, wenn ich ein ETF habe, das, sage ich mal, unter 50 Millionen Dollar oder ist an Fondsvolumen, dann hast du natürlich Kosten, die mit dem Trading verbunden sind. Und dann ist aber auch die Gefahr, dass diese Produkte, wenn sie nicht laufen, wieder eingestellt werden. Ja, und dann musst du wieder wechseln. Das ist dann ein steuerliches Ereignis. Und deshalb ist es ganz gut zu sagen, schau bitte, dass das ein hochvolumiges Produkt ist. Findet man auch immer auf den Standardangaben. Das ist etwas, wonach ich mich auch orientieren würde.
Vielleicht an dieser Stelle einmal unser Hinweis, den machen wir immer im Studio und natürlich auch live vor Ort. Also das, was wir hier machen, ist Information und Unterhaltung, aber keine Anlageberatung. Insofern, wenn Sie oder die Hörerinnen und Hörer des Podcasts Entscheidungen am Kapitalmarkt treffen, macht da bitte euer eigenes, macht euch euer eigenes Bild und ihr entscheidet da natürlich auf eigene Verantwortung.
Dass das Unterhaltung ist, Georg, würden manche abstreiten.
Ja, ich hoffe, das kriegen wir trotzdem hin. Du hast schon angesprochen den Faktor Kosten. Bei aktiven Fonds ist es ja oft so, dass man guckt, okay, wie hat der Fonds zum Beispiel in den letzten 5 oder 10 Jahren abgeschnitten und man guckt auch auf die Wertentwicklung. Ist das bei passiven Fonds auch sinnvoll oder sagst du, das ist Quatsch?
Auf die Wertentwicklung zu gucken oder auf die Kosten?
Auf die Wertentwicklung.
Nein, ich würde schon auf die Wertentwicklung gucken, weil du willst ja auch wissen, ob diese Asset-Klasse per se performt. Ne? Also das wäre jetzt ein Faktor. Und die Wertentwicklung ist ja dann auch etwas besser bei vergleichbaren Produkten, wenn die Kosten niedriger sind. Also da gibt es ja dann einen kausalen Zusammenhang. Aber ich würde mal sagen, bei einem weltweit anlegenden Produkt ist halt ich für so eine Basisgeschichte, die sollte man einfach im Depot haben. Wenn ich aber hergehe und sage, jetzt bin ich ein bisschen geübter, ja, und ich, das ist langweilt mich jetzt mit diesem MSCI World, hat ja gefühlt jeder, ja. Und dann sage ich, ich interessiere mich zum Beispiel für ein gewisses Investment-Thema. Da gibt es ja auch inzwischen eine Fülle von ETFs.
Cannabis.
Cannabis, wer das braucht, genau, Energie zum Beispiel, Clean Energy, Clean Mobility, you name it. Also die Branche ist ja sehr innovativ. Und da muss ich schon genauer mir Gedanken machen über die Perspektiven dieser Werte und dieser Branche. Und dann gibt es dann schon zu gucken, auch welche Indexkreationen haben die dahinterlegt. Oder bin ich da nicht lieber besser aufgehoben mit einem offenen Investmentfonds?
Wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass das Jahr 2022 an der Börse sehr schwierig ist. Und in schwierigen Zeiten ist ja auch entscheidend, wie liquide ist mein Asset, das ich habe. Und es gibt ja ETFs zum Beispiel auf Anleihemärkte, wo sozusagen das dahinterliegende Asset nicht besonders liquide ist. Ist das auch ein Thema, dass man bei der Auswahl von Indexfonds berücksichtigen muss, gerade jetzt, wo es so ein bisschen haarig ist?
Die Liquidität von zugrunde liegenden Assets wird, glaube ich, ein bisschen heruntergespielt in der Branche, gerade bei den Anleihen. Und ich glaube, für eine Privatanlegerin ist das ein sekundärer Faktor, weil die haben in der Regel doch eine langfristige Ausrichtung und kaufen sich doch eher aktienorientierte Fonds. Da halte ich das für ein nachrangiges Problem. Bei den Anleihen, wie gesagt, ist das, glaube ich, für einen institutionellen Anleger, der Milliarden und mehrere Millionen investiert in so ein Produkt, da würde ich schon sehr genau den Mechanismus hinterfragen, den man im Retail-Bereich natürlich nicht so erklären kann. Ja, das wird da ein bisschen zu kompliziert.
Also Mechanismus, was meinst du damit genau?
Naja gut, ich meine, man kann natürlich einfach sagen, so ein ETF ist ganz simpel. Ja? Man nehme einen Index wie den MSCI World und den kaufe ich nach. So, aber wir wissen ja alle, dass das in der Regel nicht exakt so passiert. Ja, weil, wie du schon eben sagtest, der MSCI World ist in 23 Ländern mit 1600 Werten. Keiner kauft 1600 Einzeltitel. Ja, sondern da gibt es ein sogenanntes Sampling-Verfahren und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Performance abbildet. Wie gesagt, das ist ein bisschen kompliziert. Ich bin auch kein ETF-Manager. Ja, aber das muss man eben wissen, dass da eben unterschiedliche Sachen ablaufen. Das ist bei den Anleihen nicht anders. Und deshalb, wenn ich ein institutioneller Investor will, will ich verstehen, wie diese Abläufe im Backend funktionieren, die mich jetzt als Retail-Anleger nicht so sehr interessieren müssen. Und ich mit so einem MSCI World, mit meinem Privatgeld würde ich mir da keine Gedanken machen.
Du hast eben Sampling gesagt. Sampling ist, man kauft sozusagen nicht exakt die Wertpapiere, die im Index sind, sondern so ein bisschen was davon und den Rest der Wertentwicklung lässt man sich dann über Derivategeschäfte geben.
Das kann so sein, aber es ist ja auch so, dass immer nur gewisse Werte die Performance ausmachen, die größten. Ne? Wenn wir jetzt in den USA gucken, die größten Werte waren in den letzten Jahren Amazon und Facebook. Also ich habe jetzt die Abkürzung vergessen, die es diese Aktien gibt. Und wenn man die nicht hatte, dann hattest du auch keine Performance. Ja? Und das ist eben, was ich eben auch meine, dieses Sampling-Verfahren. Da guckt man genau hin, wo kommt die Performance-Treiber her und kauft die eben.
Ja. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich habe ja dich schon vorgestellt als ehemalige Morningstar-Deutschland-Chefin. Morningstar bewertet ja auch ETFs. Ist das, also was hat es mit dem Rating von Morningstar auf sich und bietet mir das auch als Anleger eine Orientierung?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Ist das die richtige Entscheidung?
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Naja, als ich damals auch nach Deutschland gekommen bin mit Morningstar, haben ja alle mir die Türen geöffnet und haben gesagt, hey, das mit den Rating, geil, kriegen wir schöne Sternchen, können wir was vermarkten. Bis sie dann verstanden haben, wie wir das wirklich machen, damals bei Morningstar. Und Morningstar hat es auch hier in den Markt getragen, dass wir die Wertentwicklung, die ja einfließt in die Bewertung oder in die Ratings, Ratings sind ja eine Rückwärtsbetrachtung über 3, 5 oder 10 Jahre gewesen, die quantitativen Sterne. Und da wurden auch alle Kosten, damals auch noch die Ankaufskosten mit einbezogen. Ja? Und das fanden die natürlich nicht so lustig, wenn du noch 5% Ankaufsgebühr draufgeschlagen hast. Aber Morningstar hat schon immer auf die Kostenkomponente Wert gelegt und deshalb deshalb hat man auch gesagt, man vergleicht die Fonds, die passiven, also die ETFs, mit den aktiven, weil die müssen sich mit diesem Wettbewerb messen. Und das war der Hintergrund, warum die beides miteinander vergleichen. Kann man sich drüber streiten, ob es fair ist oder nicht, aber aus Anlegersicht, hallo Mirjam, aus Anlegersicht ist das eigentlich die bessere Variante.
Vielleicht kannst du einmal erklären, wenn ich jetzt als Anleger sehe, okay, der ETF auf den MSCI World von Anbieter XYZ hat ein Morningstar-Rating von 4 Sternen. Wie kommt das überhaupt zustande? Also was sagt es aus?
Genau, also es gibt die Bewertung von 1 bis 5 Sterne, 1 schlecht, 5 gut. Und es guckt sich die Wertentwicklung und die Kostenentwicklung zusammen mit einem Risikoparameter, also die Schwankungsintensität, über die letzten 3, 5 und 10 Jahre an. Und daraus wird ein Schnitt gebildet und daraus gibt es dann entweder zwischen 1 und 5 Sterne. 5 Sterne bedeutet top in seiner Kategorie. Sprich, man vergleicht ja auch gerne Gleiches mit Gleichem. Wenn ich ein MSCI World Produkt habe, dann heißt, ich bin in der Kategorie weltweit anlegende Aktienfonds, dann vergleiche ich mich mit allen anderen Kategorien, mit anderen Fonds, die in diese Kategorie fallen. Und wenn dann einer 5 hat, ist er besser als diejenigen, die 1 haben. Das ist die simple Aussage. Man muss natürlich wissen, der Blick ist immer nach hinten gerichtet. Das heißt, es ist immer nur eine Vergangenheit der Betrachtung der Vergangenheit. Das ist wie im echten Leben. Wir wissen auch nicht, wo es hingeht. Aber es ist ein Indikator, dass wenn ein Fonds in den letzten Jahren eine gute Performance hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er auch weiterhin gut performt, höher ist als irgend so ein Dog, wie die Amerikaner sagen, das nur 1, 2 Sterne hat.
Jetzt vielleicht zum Schluss nochmal zusammengefasst. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel dafür entscheide, okay, ich brauche in meinem Portfolio meinetwegen chinesische Aktien und möchte gerne in den Markt investieren. Ob das nun sinnvoll ist oder nicht, einmal dahingestellt. Wie sollte ich vorgehen bei der Suche nach einem passenden Indexfonds für dieses Segment?
Mein ganz persönlicher Tipp ist natürlich erstmal bei Hermanni zu gucken und zu schauen, was wir dazu sagen oder vielleicht auch bei euch dazu. Wenn man da die Vorauswahl gefällt, die übrigens auf der Morningstar-Datenbank basiert, wir nehmen immer Morningstar-Daten dazu. Wenn man das selber machen möchte, bei den gängigen Brokern hingehen und da mal China eingeben, ja, dann kommt schon ganz viel raus und dann muss man erstmal sortieren, die ganzen Kürzel verstehen, was ist das eigentlich, und dann schauen, möchte ich jetzt nur mal ganz China abdecken und dann rausfinden, welches sind die besseren, schlechteren Performance. Das geht natürlich einmal mit dem Rating, dann sind wir wieder beim Thema Volumen, wie groß ist das Produkt, ja, hat das also Überlebensfähigkeit und wie sieht es mit den Kosten aus, und dann loslegen.
Volumen, Kosten.
Jawohl.
Dann das sind die drei Kriterien,
die drei Parameter.
Ja, ich mich da.
Wenn du eine positive Meinung hast zu China. Und aber China ist relativ komplex, weil wenn man da was kaufen möchte, du kriegst ja viele chinesische Aktien, sind ja gar nicht für Ausländer zugänglich. Also da könnten wir jetzt noch eine ganze Episode über China-Aktien machen. Das lassen wir jetzt
auch. Wir haben in dem Podcast tatsächlich auch schon eine Folge gemacht.
Da muss ich mir die anhören.
Zu China-Investments, da verweise ich an dieser Stelle gerne nochmal drauf. Genau, also mit China ist es in der Tat ein bisschen kompliziert. Auch grundsätzlich, glaube ich, im Moment politisch eher ein schwieriger Markt und nicht so ganz ohne Risiko, das am Ende der Folge. Ja,
der ist nie ohne Risiko, wäre auch nicht meine erste Wahl. Also ich würde eher sagen, wenn ich Privatanlegerin oder Anleger bin, möchte in dem Markt aktiv sein, würde ich mich eher um eine Produkte im Emerging Market Segment, also Schwellenländer, bemühen, wo China natürlich eine Rolle spielt, auch wenn die, wie wir wissen, schon lange kein Schwellenland mehr sind. Aber sie sind da immer noch vertreten. Und dann hat das Risiko ein bisschen minimiert und du hast Exposure in diesen Markt, wenn du das möchtest.
Okay. Ja, Anne, dann erstmal herzlichen Dank, dass du hier mit uns die Live-Premiere gefeiert hast in München.
Okay,
ja. Ja, es war die erste Folge, die wir live aufnehmen. Ja. Und hat mich gefreut, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Danke. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns eine Bewertung auf Spotify dalassen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Wenn ihr Kritik habt, Anregungen, dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich hier aus München von der Hörkarriermesse und sage bis zur nächsten Woche.
Ciao.
Tschüss.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.